haben, uns wird ja immer gesagt, Endokrinologie, ihr seid ein kleines Fach. Das ist natürlich nicht so, weil wir Endokrinologie, Diabetologie, wir behandeln Volkskrankheiten, Diabetes mellitus allen voran, Schilddrüsenerkrankungen, Osteoporose, viele, viele Millionen Menschen, die von unserer Expertise profitieren müssen. Deswegen brauchen wir ja auch den Nachwuchs. Und das müssen wir immer, glaube ich, betonen. Es gibt selten ein Fach oder Fächer, die so interdisziplinär sind wie jetzt die Endokrinologie und Diabetologie.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Diabetologie, dem Podcast für Diabetes-ExpertInnen und Experten. Wir von der Diabetes-Redaktion der Metrics sind heute auf der Diabetes-Herbsttagung 2025 in Mannheim unterwegs. Und wir sprechen mit engagierten Mitgliedern der AG Nachwuchs der DDG und auch mit einer Vertreterin der jungen Endokrinologinnen und Endokrinologen. Aber als erstes möchte ich den zweiten Host dieser Folge begrüßen und das ist Günther Lube. Hallo Günther.
Hallo Nicole. Ja genau, und es ist schön hier zu sein mit der Arbeitsgemeinschaft Nachwuchs, dazu kommen wir gleich. Die Herbsttagung ist ja neben dem großen Diabeteskongress im Frühjahr das zweite wichtige Standbein für den wissenschaftlichen Austausch, auch für den praktischen Austausch in der Diabetologie. Und die Arbeitsgemeinschaft Nachwuchs nutzt die Veranstaltungen, um junge Menschen für das Fach zu begeistern, sage ich mal ganz plakativ am Anfang.
Und mit uns am Mikro stehen jetzt hier drei Personen, die durch ihr Engagement zeigen, wie lebendig und zukunftsorientiert die Diabetologie und auch die Endokrinologie ist. Und wir freuen uns sehr aufs Gespräch. Herzlich willkommen.
Ja, und damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es heute zu tun haben, dann stellen Sie oder stellt ihr euch doch am besten selbst vor. Und zwar könnten wir vielleicht mal beginnen mit dem ganz neuen Gast, mit Laura Sophie Landwehr von den, ich sage es auch mal ganz plakativ, von den jungen Endokrinologinnen und Endokrinologen, aber vielleicht machen Sie das einfach selbst und frag ich dich.
Ganz herzlichen Dank, Herr Nuber. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und die Jahre, die Young Active Research in Endocrinology zu vertreten. Ich bin Biomedizinerin und Postdoc eigentlich am Uniklinikum Würzburg und heute im Namen der Jahre hier vertreten, zusammen mit der AG Nachwuchs der DDG. Und wir freuen uns sehr über die Einladung hier und die zukünftig noch engere weitere Zusammenarbeit.
Mein Name ist Jochen Seufert. Ich leite die Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum in Freiburg. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf. Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass ich als Schirmherr und ursprünglich auch als Inaugurator unser Stipendiatenprogramm der Deutschen Diabetesgesellschaft mit ins Leben gerufen habe, aus dem sich die Arbeitsgemeinschaft Nachwuchs etabliert hat. Stipendiatenprogramm ist ein Erfolgskonzept, können wir später vielleicht nochmal ausführlicher auch drüber sprechen. Ursprünglich ist unsere Triebfeder eigentlich reiner Eigennutz. Wir brauchen junge Leute, junge Menschen, die sich um die Menschen mit endokrinologischen Erkrankungen und diabetologischen Erkrankungen kümmern. Für mich als Endokrinologen und Diabetologen gehört Endokrinologie und Diabetologie zusammen. So einen Facharzt gibt es ja auch. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen der medizinischen Versorgung, aber es gehört zusammen. Das sieht man vielleicht auch daran, dass ich im Moment in Personalunion sowohl der Schatzmeister im Präsidium der DDG bin, der Deutschen Diabetesgesellschaft, als auch Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, sodass ich in beide Bereiche das Privileg habe, reinschauen zu dürfen und natürlich auch die Jahre sehr lange kenne aus der Endokrinologie. Und deswegen finde ich es toll, dass wir hier heute den Schulterschluss zwischen Diabetologie und Endokrinologie auf Ebene des Nachwuchses der jungen Menschen, die in Zukunft unsere medizinische Versorgung sicherstellen, dass wir das demonstrieren können.
Und wir sind natürlich, das war eben nochmal für alle, Herr Professor Jochen Seufert, wir sind sehr froh, dass Sie heute mal bei uns sind, weil wir haben tatsächlich schon 4, 5 Folgen aufgenommen von den Kongressen, aber jemand, der die Arbeitsgemeinschaft so auch mitgeprägt hat und mit ins Leben gerufen hat wie Sie, das ist heute eine Premiere. Und last but not least, Jonas, du bist auch schon alter Hase mittlerweile, obwohl du ein ganz junger Kerl bist.
Jonas Laser ist mein Name. Ich bin einer der Sprecher der AG Nachwuchs. Wir sind zu dritt im SprecherInnen-Team und wir haben uns einfach als Ziel genommen, weil wir so ähnliche Ziele haben mit den anderen Nachwuchsgruppen. Wir wollen uns vernetzen. Wir haben so viele gleiche Probleme und auch mögliche Lösungen und meistens das Problem Kapazität und Zeit und es ist einfach nur sinnvoll, zusammenzuarbeiten.
Genau, dann gehen wir doch mal ein bisschen tiefer rein. Also hier auf der Herbsttagung spielt natürlich die Diabetologie die Hauptrolle. Beim Medizinstudium ist das ja ein bisschen anders. Da spielt der Diabetes oft nur eine untergeordnete Rolle. Die AG Nachwuchs hat dazu in diesem Jahr eine Umfrage gestartet. Die ist jetzt auch abgeschlossen und wir stellen die auch so ein bisschen vor. In der Diabeteszeitung kann ich ja schon mal verraten. Was sind denn die wichtigsten Ergebnisse dieser Umfrage?
Ja, ohne sehr ins Detail zu gehen, ich würde sagen, es gibt eine große Diskrepanz in der Wahrnehmung des Stellenwerts einmal zwischen den Lehrenden und den Studierenden. Die Wichtigkeit ist allen klar, ne? Menschen mit Diabetes wird man jeden Tag im Arbeitsleben begegnen. Aber die meisten Studierenden fühlen sich leider nicht gewappnet dafür. Also viele geben an, dass sie sich nicht ausreichend oder gar nicht darauf vorbereitet fühlen, den Alltag da zu bewältigen. Und wir haben auch so einzelne Kenntnisse in Therapieform erhoben und die sind gar nicht allen Studierenden zu verschiedenen Zeitpunkten im Studium überhaupt bekannt. Wann nutzt man eine ICT, bei welcher Diabetesform? Und da haben wir einfach viel Aufholbedarf. Und gestern beim Strategietag der DDG haben wir das auch echt viel diskutiert. Viele Lehrenden haben einfach gesagt, sie haben das Problem, nur 90 Minuten für das gesamte Fach zu haben. Das heißt 90 Minuten für die Grundlagenvorlesung, für die Pharmakologie, für die medikamentöse Therapien und die Prävention der Sekundärprobleme. Und dann bei so einer modernen Therapieform wie einfach die Diabetestechnik auf der Strecke. Und das müssen wir zusammen als Fachgesellschaft ändern.
Ja, Jonas, du hast schon angerissen im Nebensatz, dass eben die Diabetologie im Medizinstudium vielleicht eher eine Randerscheinung ist. Herr Professor Seufert, wie begleiten Sie das durch all die Jahrzehnte, die Sie ja vielleicht schon in der Diabetologie und auch im Medizinstudium Erfahrung haben mit Nachrückenden? Die Diabetologie, hat die wirklich so einen schlechten Stellenwert flächendeckend?
Ich glaube, es ist für viele Fächer so, es ist in so weiten Teilen gar nicht mal so ein diabetesspezifisches Problem. Wir haben natürlich in einem Studiumscurriculum haben wir natürlich die Probleme oder die Herausforderung, den großen Reigen der internistischen Erkrankungen und anderer Erkrankungen den Medizinstudierenden nahezubringen. Und es gibt verschiedene Lehrveranstaltungen, wo eben Diabetes rein sollte und nicht drin ist. Das kann man, denke ich, vor Ort auch von Fachgesellschaftsseite und von der AG Nachwuchs, das ist bei seltenen Erkrankungen in der Endokrinologie ähnlich, mit reinbringen. Und da müssen wir immer wieder vor Ort an diejenigen herantreten, die die Curricula machen. Und die sind durchaus unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Wir haben ja 36 medizinische Fakultäten in Deutschland und die Curricula, Ausbildungscurricula, obwohl die Approbationsordnung natürlich überall gilt, ist doch vor Ort durchaus unterschiedlich. Und ich glaube, da ist auch ein gutes Betätigungsfeld, um Diabetes als Volkserkrankung oder auch andere Erkrankungen wie seltenere Erkrankungen in der Endokrinologie. Endokrinologie hat auch die Schilddrüsenerkrankungen, Osteoporose auch als Volkserkrankungen. Auch das ist unterrepräsentiert. Da müssen wir wirklich dranbleiben.
Laura, wie ist denn das bei dir eigentlich? Ihr diskutiert das ja vom Jahreboard ganz viel. Wie ist denn so der Stand der endokrinologischen Lehre? Wie nehmt ihr das wahr?
Du meinst es rein universitär oder dann im Hinblick auch auf niedergelassene Ärzte und Ärzte?
Von mir aus universitär erstmal.
Also schon sehr, dass das gerade, glaube ich, viel im Umbruch ist, dass ja auch viel gerade berufspolitisch überlegt wird mit Endokrinologie, Diabetologie. Ich glaube, das ist so der eine Punkt. Dann dass wir quasi ein Teil der inneren Medizin sind, dass ja dort auch verschiedenste neue Ideen im Raum sind, verschiedene Säulen quasi in der Facharztausbildung letztendlich auch überlegt werden, hinsichtlich innere Medizin und dann Facharztweiterbildung zum Endokrinologen oder Diabetologen. Und ich glaube, das ist schon sehr viel im Umbruch und es gibt ja verschiedenste Konzepte, würde ich sagen, ob man beispielsweise die Ausbildungszeit ein bisschen reduzieren sollte oder ein bisschen schöpfen soll, ob der Ausbildungskatalog angepasst werden soll, ob es in Zahlen festgehalten werden soll oder eben nicht. Also bestimmte Methodiken, die gelernt werden sollen, bestimmte Krankheitsbilder, die gesehen werden sollen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, quasi den Facharzt ein bisschen attraktiver zu machen, auch im Hinblick auf Karriereentwicklung quasi, auch bei Frauen, die eventuell Kinder haben möchte, Familienplanung machen. Das wird ein bisschen angepasst oder versucht anzupassen. Es gibt zumindest Optionen, die in der Debatte sind. Also es ist schon ziemlich viel gerade, was diskutiert wird, was nicht entschieden ist, aber man merkt schon, dass da viel im Umbruch sein könnte. Genau, dass das Ganze ein bisschen attraktiver gemacht wird und der Facharzt Endokrinologie, Diabetologie ein bisschen reizvoller gemacht.
Ja, uns wird ja immer gesagt, Endokrinologie ist halt ein kleines Fach. Das ist natürlich nicht so, weil wer Endokrinologie, Diabetologie macht, wir behandeln Volkskrankheiten, Diabetes mellitus allen voran, Schilddrüsenerkrankungen, Osteoporose, viele, viele Millionen Menschen, die von unserer Expertise profitieren müssen. Deswegen brauchen wir ja auch den Nachwuchs und mehr professionelle Menschen, die sich mit der Versorgung dieser Erkrankungen auskennen und auch das in die Breite tragen. Und das müssen wir immer, glaube ich, betonen. Wir sind Stoffwechselmediziner, Endokrinologen, Diabetologen, Hormonspezialisten. Es gibt selten ein Fach oder Fächer, die so interdisziplinär sind wie jetzt die Endokrinologie und Diabetologie.
Und um das voranzubringen, also um mehr Nachwuchs zu bekommen oder auch die Fächer ein bisschen bekannter zu machen, was könnten da die Fachgesellschaften für eine Rolle spielen? Also die DDG, da weiß ich natürlich ein bisschen was, oder die DGE?
Also wir fangen ja über diese Kooperation hier an, diesen Schulterschluss, wie Jochen ihn genannt hat, so durchzuführen. Wir haben ein gemeinsames Symposium. Das Symposium heißt All Glands Are Beautiful. Also wenn Sie das jetzt hören, gucken Sie doch nochmal in die Online-Bibliothek der Vorträge und da ist das bestimmt nochmal abrufbar. Und wir wollen da genau diese Überschneidung unserer beiden Fächer abbilden, weil die sind nicht voneinander zu trennen. Und es gibt ganz viele endokrinologische Erkrankungen, die den Diabetes mellitus wiederum beeinflussen können. Und wir wollen das nach außen darstellen. Und wir wollen da aber auch dem Nachwuchs die Bühne bereiten, erste eigene Daten vorzustellen. Und das machen wir halt mit der Jahre zusammen. Und wir haben festgestellt, wir haben extrem ähnliche Förderungsmöglichkeiten. Also sowohl Reisestipendienprogramme, die wir auch abrufen, als auch Promotionsförderung. Aber das kann Laura euch sicherlich gleich nochmal viel detaillierter so sagen, wie das die EndokrinologInnen machen. Ne?
Genau. Also wir haben jetzt quasi, wie Jonas schon sagte, jetzt angefangen, dass wir hier den Schulterschluss machen mit den Diabetologen. Wir haben quasi im Umkehrschluss die jungen Diabetologinnen schon eingeladen, zu unserem Jahreskongress nach Weimar zu kommen nächstes Jahr, wo wir einen Satellitenkongress machen, der angeschlossen ist an den großen DGE-Kongress im März in Weimar. Genau, und wir hatten jetzt heute in der morgendlichen Session hatten wir uns schon ein bisschen vorgestellt und haben gezeigt, dass wir neben diesen Jahrestreffen, die wir haben und den größeren DGE-Kongressen, dass wir Reisestipendien anbieten, dass wir Dissertationspreise anbieten, dass wir ein Mentoring-Programm machen, wo junge Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftler und junge Ärztinnen und Ärzte als Mentee sich um einen Mentor bewerben können quasi und der sie dann weiterhin betreut und begleitet auf ihrem Karriereweg ganz individuell. Das heißt, die Mentoren haben auch aktiv zugestimmt, das heißt, sie sind wirklich intrinsisch gewillt, dort teilzunehmen und die Karrierewege, die unterschiedlichster Natur sind, zu begleiten. Genau, wir haben ganz viele Aktionen unterhalb des Jahres. Wir haben unter anderem ein Webinar, was alle 2 Monate stattfindet, wo die jungen Nachwuchswissenschaftler sich vernetzen können. Und dort haben wir eigentlich nicht nur endokrinologische Themen, wir haben auch diabetologische Themen. Wir haben teilweise auch außerhalb dieser beiden Fachrichtungen haben wir, sag mal, Themen jetzt aus anderen Bereichen, aus Karriereentwicklungsthemen, aus Akademik, aber auch aus Industrie. Also wir versuchen, möglichst viele Leute abzuholen und an einen Tisch zu bringen quasi, an einen Bildschirm. Genau, das macht sehr viel Freude, weil wir ja alle quasi von Kopf bis Fuß Krankheitsfelder bedienen wollen. Das sind alles, wie Herr Seufert schon sagte, Volkskrankheiten. Sei es Diabetes, sei es die Adipositas, sei es Fortpflanzungsfragen, sei es Menopause, sind alles verschiedene Themen, die eigentlich in der aktuellen Social-Media-Welt, in den Medien an sich total publik sind. Jeden betrifft es irgendwie in irgendeiner Art und Weise, sei es durch primäre Erkrankungen, sei es aber auch durch Therapie abgeleitete Erkrankungen, beispielsweise durch eine onkologische Erkrankung mit Immun-Checkpoint-Therapien, die dann wiederum auf endokrine Organe umswitchen. Genau, also ich würde sagen, es ist nicht nur eine sehr individuelle Erkrankung, sondern es ist, wie gesagt, vom Kopf bis Fuß.
Und wir haben festgestellt, wir kommen da einfach an unsere personellen und zeitlichen Grenzen. Und wir müssen unter den Nachwuchsgruppen, gerade wenn das so große Überschritte gibt, einfach zusammenarbeiten. Ne? Diese Webinarreihen sind so wertvoll. Und vielleicht finden wir ja da auch in den nächsten Jahren irgendwann ein paar diabetologische Nachwuchsvertreterinnen und Vertreter als Teilnehmer einfach dabei wieder. Also wir können davon profitieren und vielleicht können ja die EndokrinologInnen davon profitieren, was wir an diabetologische Lehre und Projekte durchführen und da was mitnehmen. Und man muss es ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern man kann auch einfach zusammen ein Auto bauen.
Können Sie vielleicht nochmal, Herr Professor Seufert, gewichten, damit man mal sieht, also vielleicht unsere Zuhörenden geht es vielleicht ähnlich wie mir, dass man mal einordnet, wie viele Diabetologen, Diabetologinnen gibt es denn, wie viele Endokrinologen, Endokrinologinnen gibt es und wie die beiden Nachwuchsgruppen, wie sind so die Mitglieder im Vergleich?
Also dazu muss man ein bisschen was über unser Ausbildungssystem und unser Facharztsystem wissen. Es gibt nur einen Facharzt für innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie als anerkannten Facharzt. Und es gibt eine Zusatzbezeichnung Ärztekammer Diabetologie. Es gibt aber traditionell her eine sehr differenzierte Ausbildung in der Deutschen Diabetesgesellschaft, den sogenannten Diabetologen DDG. Den gibt es seit den 80er Jahren oder Anfang der 90er Jahre ist das losgegangen. Mit einem sehr differenzierten Ausbildungskurriculum hochwertig. Das ist oft nicht so bekannt. Und das ist aber eben so, dass und dann muss man dem gegenüber sehen, muss man sozusagen die Versorgungslandschaft. In Deutschland ist in der Diabetologie, haben wir natürlich 11 Millionen Menschen mit Diabetes mellitus in Deutschland, 8 Millionen mit Osteoporose. Wir haben, wenn man die ganzen Volkskrankheiten zusammennimmt, natürlich überlappende Geschichten. In der Diabetologie ist die Versorgungslandschaft so organisiert, dass 80% der Menschen mit Diabetes mellitus im Hausarztbereich versorgt werden, ohne dass diese Person möglicherweise eine diabetologische Weiterbildung hat. Dann gibt es ganz unterschiedliche, in den Bundesländern ganz unterschiedliche Organisationen. Was ist eine diabetologische Schwerpunktpraxis? Das kann ein Hausarztsitz sein, wo jemand nur Menschen mit Diabetes mellitus betreut und dann eine entsprechende Weiterbildung hat. Kann aber auch eine, sagen wir mal, Hardcore klassische Facharztpraxis sein mit Diabetologe DDG oder Ärztekammer oder Facharzt für Endokrinologie und Diabetologie. In der Endokrinologie haben wir leider das Problem, dass wir über die Jahre hinweg Ausbildungskapazitäten, Weiterbildungskapazitäten verloren haben, nicht nur in der Universität, sondern auch außerhalb der Universitäten, und dass dadurch ein eklatanter Mangel an endokrinologischen und Fachärzten für Endokrinologie und Diabetologie besteht. Wir haben natürlich, wenn Sie alle Hausärzte in Deutschland zusammennehmen, alle Internisten zusammennehmen, die auf Facharzt sitzen und diabetologische Schwerpunktpraxen haben, haben wir natürlich eklatant viel mehr Versorgungskapazität für die vielen Menschen mit Diabetes, als wir das in der Endokrinologie haben. Und das ist auch unsere Herausforderung in der Endokrinologie, diese Ausbildungskapazitäten wieder zu implementieren beziehungsweise auch aufrecht zu erhalten. Da gibt es unterschiedliche Gründe, warum die zurückgegangen sind. Es gibt in Deutschland, wenn Sie die Zahlen sehen, da wissen wir gar nicht so genau. Wir machen gerade eine detaillierte Erhebung, wie viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Es haben Facharzt für Endokrinologie, Diabetologie, arbeiten in der Niederlassung, arbeiten in der stationären Endokrinologie, Diabetologie. Da dreht sich um wenige hundert. Und da muss man sagen, da ist ein eklatanter Unterversorgung und viel, viel höherer Bedarf, als wir das selbst auch für seltene Erkrankungen, als wir das bedienen können im Moment. Also sehr viele Menschen, die sich um Diabetes kümmern, bräuchten wir trotzdem noch mehr. Deswegen kümmern wir uns um den Nachwuchs. Zu wenige Menschen, die sich um endokrinologische und um diabetologische Erkrankungen kümmern können. Deswegen brauchen wir in der Endokrinologie erst recht den Nachwuchs. Und deswegen ist es, glaube ich, so jetzt eklatant abzuleiten, dass wir im Prinzip an den gleichen Strang ziehen und dieses Fach oder diese Fächer wieder attraktiv oder mehr attraktiv machen müssen. Und wenn wir nur die Versorgungslandschaft anschauen, um allein das schon zu bedienen.
Ja, und Frau Landwehr, wie viele machen dann mit bei Ihrer Jahre oder bei Ihrer Nachwuchsgruppe?
Bei uns im Jahreboard sind wir 10 Mitglieder, guter Mix aus Frauen und Männern. Wir haben 5 aus dem medizinisch-ärztlichen Bereich oder klinischen Scientist-Bereich und 5 Naturwissenschaftler, die eher Grundlagen- bzw. translationale Forschung machen. Das heißt, da versuchen wir möglichst ein breites Spektrum abzudecken. Aktuell haben wir ungefähr 200 Mitglieder. Das heißt, Mitgliedschaften sind bei uns frei. Das heißt, sie können sich frei anmelden bei uns, müssen nichts weiter sonst erfüllen. Wir haben mittlerweile es so gemacht, dass wir die Altersbegrenzung aufgehoben haben. Wir haben gesagt, wir machen das unabhängig vom Alter, sondern wir möchten das erst eher von der akademischen Ausbildung her eingrenzen, dass wir sagen, wir machen es für ärztliches Personal 10 Jahre nach Approbation und 8 Jahre für Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftlerinnen nach ihrer Promotion, weil wir denken, dass es mittlerweile verschiedenste Wege gibt, wie man letztendlich seine Karriere bestreitet. Ob man vorerst eine Ausbildung gemacht hat, ob man einen längeren Postdoc beispielsweise noch im Ausland gemacht hat, ob man zwischendurch Familienplanung angegangen ist. Und so haben wir gedacht, wir möchten das nicht vom Alter abhängig machen, sondern von der akademischen Ausbildung.
Ich habe noch ein Thema, was mir sehr auf dem Herzen liegt. Und wir haben da einfach ein gleiches Problem. In der ärztlichen Ausbildung, endokrinologisch als auch diabetologisch, sind wir darauf angewiesen, dass das Fach gut gelehrt wird. Wir haben ja das Problem, dass ganz viele Lehrstühle jetzt in den letzten Jahren weggefallen sind. Und insbesondere auch bettenführende Lehrstühle weggefallen sind. Und darunter leiden wir beide. beide Nachwuchsgruppen, weil die Lehre und Forschung dann nicht so sehr präsent ist. Und wenn die Lehre dann auch nicht endokrinologisch durchgeführt wird, sondern vielleicht nephrologisch oder gastroenterologisch, dann ist die bestimmt auch gut, aber nicht mit so viel Herzblut wie die endokrinologische Lehre durch EndokrinologInnen. Und wenn kein Lehrstuhl da ist und nicht geforscht wird, wo soll der Nachwuchs denn einhaken? Und das diskutieren wir auch ganz viel in der DDG, wie, was sind denn prinzipiell Optionen, so eine Lehrstuhl zu stärken? Also wie schaffst du es, deinen Lehrstuhl zu erhalten? Wie geht das?
Also prinzipiell brauchst du ein Commitment deiner Institution gegenüber, dem Fach gegenüber. Ne? Wir kompetitieren natürlich in dem Reigen der bettenführenden Abteilungen und Kliniken im Universitätsklinikum mit Fächern, die formal ökonomisch besser aufgestellt sind. Ja, ich sage immer so flapsig, Endokrinologie, Diabetologie im stationären Bereich ist ein Low-Income-Fach. Das kann man einfach daran ableiten, dass die durchschnittliche Bewertung der DRG, also wie viel Pauschale kriegen wir pro Patientin und Patient, die wir stationär aufnehmen, im Vergleich zu anderen Fächern eher im unteren Bereich angesiedelt ist. Das kann man, da gibt's Tricks, kann man auch bestimmte Sachen machen, die jetzt, wo man für Fokus ab bestimmte Sachen macht. Aber es ist natürlich schon so, Betten bringen Anerkennung und Standing in dem Reigen der anderen Fächer. Und da müssen wir tatsächlich aufpassen, dass wir da dranbleiben und dass wir die Institutionen erhalten, so wie wir sie im Moment haben. Es gibt auch positive Nachrichten. Sie haben ja vielleicht gehört, dass in Deutschland in unterschiedlichen Bereichen neue medizinische Fakultäten, Universitäten, Bielefeld, Ostwestfalen gegründet worden sind, Augsburg gegründet worden sind, in Brandenburg gegründet worden sind. Und dort ist natürlich so, ist es unsere Aufgabe, dann in diesem neu generierten akademischen Reigen auch das Fach Endokrinologie und Diabetologie und die Diabetologie auch im stationären Bereich zu etablieren und dort weiter zu treiben. Ich denke, wir haben Möglichkeiten, das voranzutreiben, und wir dürfen da nicht nachlassen, in dem Reigen tatsächlich das Standing aufrechtzuerhalten.
Nochmal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir geben heute, glaube ich, unsere Moderation ab, weil die Runde hier, wir haben ohnehin improvisieren müssen mit dem Skript und mit der Zusammensetzung, aber Frau Nantwer hat sich zu Wort gemeldet. Nicole Finkenau, ich hole uns, glaube ich, mal einen Kaffee.
Ja, ich wollte noch zu Herrn Säufer doch ergänzen, dass es, glaube ich, auch wichtig ist, dass man die Forschungsebene sich noch näher anschaut, dass man auch natürlich die Endokrinologie und Diabetologie oder das Standing noch verbessern könnte, indem man als Institution Forschungsgelder einwirbt von verschiedensten Bereichen, dass man quasi die Grundlagenforschung, aber auch die klinische Forschung weiterhin unterstützt. Und ich glaube, wenn man mehr Gelder einwirbt, wenn man publiziert, möglichst in hohen Impact-Fact-Journalen, dass man dort das Standing verbessern kann. Wir haben zum Beispiel ein klinischen Scientist-Programm bei uns in Würzburg, dass auch Ärzte die Möglichkeit haben, in die Forschung zu kommen, dass sie eine quasi freie Klinikzeit haben, in Anführungsstrichen, um dort ihrer Forschung nachzugehen. Und ich glaube, auch dieses Programm wertet wiederum dann auch die Endokrinologie und Diabetologie auf, dass man nicht nur auf klinischer Ebene und Bettenebene, sage ich mal, sondern auch auf naturwissenschaftlich Forschungsebene das Standing verbessern kann.
Da kann man hinzufügen, wir haben ja in Deutschland, es gibt ja Gesundheitszentren zu unterschiedlichen Erkrankungen und deutsche Gesundheitszentren. Ein deutsches Gesundheitszentrum ist das DZD, Deutsches Zentrum für Diabetesforschung, Programmforschung in dem Bereich mit lokalen Schwerpunkten München, verschiedene Universitätsstädte. Wir sind als Projektpartner da auch mit drin. Also das würde ich auf jeden Fall unterstützen, dass die Forschungsebene ein großer Zubringer sein kann für die klinische Ebene, ganz klar. Clinician Scientist Programm ist ein wichtiges Instrument in den und im universitären Reigen und auch auf unterschiedlichen Ausbildungsstufen, verschiedene Arten von Clinician Scientist Programmen. Also da sind wir als universitäre Mediziner oder universitäre Lehrstuhlinhaber in jedem Fall gefordert, da dran zu bleiben und eben nicht nur die klinische Versorgung entsprechend voranzutreiben.
Gehen wir doch mal auf die Ebene der Tagung kurz zurück und zum Stipendiaten- und Stipendiatinnenprogramm, was ja auch hier in dem Raum stattfindet zum Teil, wo wir uns hier befinden. Wie viele Stipendien wurden denn für die Herbsttagung vergeben und was beinhaltet so ein Stipendium? Da ist ja ganz schön viel mit drin.
Ja, wir haben es ja in den letzten Jahren immer Stück für Stück gesteigert und die BewerberInnenqualität, so die ist immer weiter hochgegangen, so dass wir jetzt auch einfach anfangen mussten, viel, viel genauer zu schauen auf die Qualität der Bewerbungen. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr 47 Menschen eingeladen hier und die unterstützt finanziell der Anfahrt, beziehungsweise sie kriegen eine Pauschale und können dann die Anfahrt und die Unterkunft selber bezahlen. Aber die haben dann natürlich hier vor Ort ein Riesenprogramm. Wir wollen die Herbsttage nicht überlasten, aber wir wollen so punktuell Schwerpunkte setzen. Unter anderem aber auch Networking ermöglichen. So, unsere beiden Nachwuchsgruppen einfach kennenzulernen, dass die Teilnehmenden sich auch mit uns austauschen können. Und wir wollen aber einfach den Rahmen bieten, sich auf einem möglicherweise ersten Kongress wohl zu fühlen und so keine Orientierung zu verlieren. Das heißt, wir wollen auch Grundkompetenzen vermitteln. Was ist der Unterschied zwischen Symposium, Workshop? Was hat es so mit der Industrieausstellung auf sich? Darf man überhaupt den Kaffee annehmen oder nicht? Und so, wir wollen einfach so ein bisschen Sicherheit auch vermitteln. Das ist auch Teil des Programms.
Wie war das bei Ihnen, Herr Professor Seufert? Hatten Sie auch ein Stipendienprogramm, als Sie zum ersten Mal auf einer Tagung waren?
Als ich zum ersten Mal auf einer Tagung war, ich komme aus der Endokrinologie, da war ich auf der DGE-Tagung. Ja. Ich glaube, es war in Münster damals in den 80er Jahren. Ich habe 89 meine Doktorarbeit begonnen und damit habe ich seit diesen Jahren bin ich jedes Jahr auf der DGE-Tagung gewesen. Also Sie sehen schon, ich bin ein bisschen Dinosaurier. Und aber die Tagungen waren immer von einer Herausforderung geprägt, was Orientierung anbetrifft. Mhm. Ne, wenn man neu in ein Feld eintritt, viele Parallelsessions, welche Themen interessieren mich eigentlich, interessiert mich am Anfang alles. Ich kann nicht alles hören, diese Dinge. Und wir sind vielleicht noch von unserem Doktorvater, Doktormutter an die Hand genommen worden, ein bisschen sozusagen Orientierung zu finden. Aber so ein strukturiertes Programm hatten wir nicht und über viele, viele Jahre nicht. Deswegen bin ich ja auch so begeistert, dass wir sozusagen diese Stipendiatengeschichten, Promotionsstipendium und diese Dinge tatsächlich strukturiert vorantreiben und mit dem Fokus auf strukturiert. Bei mir war es dann so Endocrine Society in USA, Riesenkongress, American Diabetes Association, Riesenkongress, 15.000 Menschen und so. Und da die Orientierung nicht zu verlieren, ist natürlich schwer. Mit der Zeit kommt man da rein und ich glaube, wir können oder ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den Stipendiatinnen jetzt für die Frühjahrstagung, da haben wir teilweise auch 140 Leute schon gehabt. Die ist ein bisschen größer, die Frühjahrstagung in Berlin und entsprechend den Kolleginnen und Kollegen gute Orientierung zu bieten. Und die Hoffnung, die dann dahinter steckt, ist immer das, was ich in der Eröffnungs auch immer sage, sie sozusagen anzuzünden. Also die Flamme für das Fach für bestimmte Bereiche in unserem Fach sind der Endokrinologie genauso, ja. Warum gibt es die Jahre? Weil sich junge Menschen sozusagen entzünden haben lassen für tolle Themen, wissenschaftliche Forschungsthemen, aber auch klinische Themen. Und das bin ich komplett davon überzeugt, über Jahre hinweg vorangetrieben, wird sich auszahlen für die Fachgesellschaften und für die Fächer an sich.
Und wir bieten auch einen sicheren Rahmen. Ne? Also einer der mir wichtigsten Programmpunkte ist die Abschlussrunde, weil wir immer so als kleine Aufgabe mitgeben, dass Menschen entweder von besonders guten Programmpunkten berichten oder auch wenn was nicht verstanden wird oder wenn eine andere Meinung zu was Vorgetragenem so vorliegt, das besprechen wir in der Abschlussrunde. Und unsere Schirmherrinnen und Schirmherren, gerade Jochen, ordnet das einfach immer extrem elegant ein und erklärt, was ist da eigentlich Sache und warum wird darüber gesprochen und warum ist es so ein heißes Thema oder warum sollte man das hinterfragen. Und das ist super wertvoll, ne? Wenn man einfach mal in Anführungszeichen blöde Fragen, die natürlich keine sind. Übrigens, ich habe noch nie eine blöde Frage von Ihnen bekommen. Ja, ich bin jetzt zum vierten oder fünften Mal hier. Die dumme Frage war das, ne? Hab nie bekommen. Beim nächsten Mal brauche ich auf jeden Fall eine dumme Frage zum Abschluss.
Also wir beide, Nicole und ich, können jederzeit dumme Fragen wählen, wenn es daran liegt.
Aber wir wollen diesen sicheren Rahmen bieten, ne? Dass man auch mal unwissend Fragen stellen kann, das eingeordnet bekommt und dafür sich nicht schämen muss.
Also das ist heute ein Selbstläufer. Wir überspringen auch mal ein paar von unseren Notizen, würde ich sagen. Für uns ist ja natürlich ganz klar das, was wir heute hören. Und Herr Professor Seufert hat es ja eben auch gerade nochmal dargestellt. Man braucht auch einen langen Atem für all die Dinge, die man tut. Egal jetzt, ob Nachwuchs oder Lehrstühle beibehalten oder wie Sie es positiv formuliert haben, sogar im Havelland Gründung einer neuen Fakultät. Den langen Atem braucht man und für diese Podcast-Folge, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde, hat man natürlich nicht so viel Zeit, also beschleunigen wir das ein bisschen. Ich nehme jetzt sogar einen Stichpunkt auch von meiner Kollegin. Wir haben einen 60 Sekunden Nachwuchscheck. Wir stellen allen dreien eine Frage zum Beispiel und sie geben uns dann in drei schnellen Antworten oder auch nur Worten vielleicht eine Antwort. Und zwar, Herr Professor Seufert, die Diabetologie in drei Worten.
Aufregend, innovativ, mit hohem Anspruch an die Versorgung.
Okay, Frau Landwehr, die Endokrinologie in drei Worten.
Ich sage von Kopf bis Fuß, Zukunft gestalten.
Jonas, die AG Nachwuchs der Diabetologie in drei Worten.
Bunt, ambitioniert und da, um zu bleiben.
So, Nicole, du wirst nochmal nach was anderem fragen, schätze ich.
Ja, genau. Also, Ihr persönliches Highlight heute, was war das, Herr Professor Seufert?
Ich fand die Eröffnungsveranstaltung, das ist ja mehr so ein organisatorisches Ding, heute sehr gelungen. Nicht nur von der Choreografie, die wird natürlich immer besser, sondern auch Medienpreise sind verliehen worden, verleihen wir im Übrigen in der Endokrinologie auch. Wir brauchen die Medien, wie Sie, um unsere Informationen und unsere Messages zu transportieren. Deswegen finde ich die Medienpreisverleihung auf der Herbsttagung immer sehr schön. Heute auch der Impulsvortrag, Keynote-Lecture von Olympiasieger im Segeln. Wenn Sie sich vielleicht denken, was machen die Diabetologen mit dem Olympiasieger im Segeln? Sie können wahnsinnige Dinge ableiten, was diese Menschen sozusagen hinsichtlich Resilienz, hinsichtlich Commitment, hinsichtlich verschiedener anderer Dinge mitteilen können. Das war eines meiner Highlights. Ansonsten Symposien. Wir werden jetzt gleich ein Symposium haben, wo es um Leitlinien geht. Die Diabetologie als Querschnittsfach, kardiologische Leitlinien, nephrologische Leitlinien, endokrinologische, diabetologische Leitlinien, die wir von Experten beleuchten lassen, um wirklich auch diese fachübergreifende Kompetenz darzustellen.
Frau Landwehr, Highlight von Ihnen heute oder vielleicht auch im Kommendes noch, ne? Kann ja auch sein.
Ja, also zum einen fand natürlich unsere Nachsession das Willkommengeheiße schön, dass wir uns einmal präsentieren durften und dabei auch festgestellt haben, wie ähnlich wir arbeiten, was wir für gemeinsame Ziele verfolgen. Das war sehr schön. Dann kann ich mich anschließen. Die Eröffnungsfeier war wirklich sehr inspirierend und spannend, das muss ich auch sagen. Es war eine tolle Veranstaltung unter einem schönen Motto und ich freue mich schon sehr auf unsere morgige gemeinsame Session. Wie schon gesagt, all glands are beautiful und ich glaube, da können wir nochmal zeigen, was für gemeinsame Themen verfolgen uns das gleiche Interesse haben.
Nee, für mich ist das wie eine Art Klassentreffen immer, ne? Also natürlich ist die Vernetzung auch mit der Jahre eine super Geschichte, aber ich freue mich einfach immer, die anderen Mitglieder aus der AG zu treffen, weil ehrlicherweise haben die mich ja auch so in Diabetologie reingezogen und die jedes Mal wieder zu sehen, das treibt doch einfach an. Das ist einfach schön.
Sollte man nicht unterschätzen, dass wissenschaftliche Kongresse eben Wissenschaft transportieren, aber auch Netzwerke transportieren, persönliche Dinge transportieren, persönlich treffen können. Deswegen haben wir ja so unter Corona abgelitten. Also diese Dinge, die nebenbei, in Anführungszeichen, neben dem offiziellen Kongressprogramm laufen, sind manchmal viel effektiver als die offiziellen wissenschaftlichen Programme.
Es ist ja halt eine sprechende Medizin, aber eben auch untereinander dann wichtig.
Ist auch gerade im Hinblick auf die Forschung, so entstehen ja auch viele Kollaborationen. Man hört einen Vortrag und man spricht dann im Anschluss nochmal bei einem Kaffee oder so miteinander, überlegt, was man vielleicht gemeinsam für Forschungsfragen klären kann. Und es ist sehr wichtig, das Zwischendrin und das Vernetzen.
Haben Sie einen Tipp für alle, die in die Endokrinologie überlegen, ob sie da reingehen, also jemanden angehende Medizinerin, Mediziner, Endokrinologie, haben Sie einen ultimativen Tipp?
Bleiben Sie neugierig und aktiv untereinander und haben Sie weiterhin Freude an vielen bunten Dingen auf der Welt.
Dann Professor Seufert, was würden Sie sagen für die Diabetologie? Oder Sie dürfen sich raussuchen.
Ja, für beides. Suchen sich Mentoren. Also suchen Sie sich Menschen, die von denen Sie denken, dass Sie sie unterstützen können und langfristig unterstützen und absolut unterstützen. Mentoring ist ein hohes Gut in der Medizin generell und ganz besonders eklatant wichtig für die Endokrinologie, Diabetologie.
Und Jonas, dein ultimativer Tipp für alle, die sich überlegen, in Diabetologie zu gehen?
Das ist das netteste Fach, was ich in der ganzen Zeit in meinem Studium und auch in den ersten Berufsjahren begegnet bin. Und gucken Sie sich an und das ist einfach eine so nette, gut zusammenarbeitende Community und man wird hier mit offenen Armen willkommen geheißen.
Ja, das stimmt. Das ist dadurch, dass es vielleicht so klein ist, hat man viel mehr engere Kontakte und man hat ein gemeinsames Ziel, Teamarbeit und das ist, glaube ich, sehr groß geschrieben hier.
Ja. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen was gehört, was Sie machen, Herr Professor Seufert, als Schirmherr. Vielleicht können Sie da nochmal ganz kurz drauf eingehen. Was ist die Aufgabe von den Schirmherren und Schirmherrinnen? Es gibt ja drei.
Also die Sozialisation von uns ist eigentlich so gewesen, dass wir sozusagen das Stipendienprogramm ins Leben gerufen haben, begleitet haben und aus dem sich die AG Nachwuchs etabliert hat. Am Anfang waren wir sogar SprecherInnen von der AG mit dabei, mit den jungen Leuten, die auch Sprecher werden wollten oder sein wollten. Über die Zeit hinweg haben wir uns sozusagen ein klein bisschen zurückgezogen. Im Prinzip sind die Schirmherrinnen und Herren, also Damen und Herren, inhaltlich ausgewählt. So würde ich das sehen. Ja, vielleicht bei mir, weil ich schon lange dabei bin, nicht mehr ganz so inhaltlich, aber im Prinzip ist es so, wir haben jetzt gerade eine neue Schirmherrin gewählt, eine Grundlagenwissenschaftlerin. Wir brauchen inhaltlich Leute, die die Grundlagenwissenschaft bewerten können. und unterstützen können. Wir haben eine Schirmherrin aus dem Bereich der Niederlassung, also eigene Praxis. Und wir haben mich, der aus der universitären Medizin und Forschung und Lehre kommt. Ich glaube dann, dass wir damit sehr große Bereiche abdecken können, wie wir die AG Nachwuchs und das Stipendiatenprogramm durch unsere Sozialisation und Expertise unterstützen können. Und das, so sehe ich unsere Aufgabe. Ich sehe jetzt nicht mehr die Aufgabe, sozusagen etwas selbst voranzutreiben, weil ich denke, der Zug fährt schon. Wir müssen den Zug sozusagen auf dem Gleis lassen und die Weichen richtig stellen. So sehe ich das jetzt im Moment.
Jetzt haben wir schon gehört, wie toll und warum man sich doch durchaus für die Endokrinologie und die Diabetologie interessieren könnte als angehende Medizinerin, Mediziner. Die Frage, und wir nehmen natürlich die Links zu Jahre, zu AG Nachwuchs in die Shownotes, dass man euch oder sie schnell findet. Warum sollten sich junge Kolleginnen und Kollegen denn eigentlich bei Ihnen engagieren in der Arbeitsgemeinschaft, also in der Arbeitsgemeinschaft der Endokrinologinnen und Endokrinologen und in der Arbeitsgemeinschaft der Diabetologen? Frau Landwehr, Sie vielleicht zuerst.
Also ich glaube einfach, dass man etwas aktiv mitgestalten kann, dass man die Zukunft mitgestaltet, auf medizinischer, aber auch auf naturwissenschaftlicher Ebene. Und ich glaube, dass so viele verschiedene Krankheitsbilder betrifft, dass jeder ein Interessengebiet findet. Und
ja. Mir ist ganz wichtig, dass wir nicht nur rein ärztlich arbeiten und auch nicht nur die ärztliche Ausbildung abbilden, sondern wir sind ganz interdisziplinär. Ne? Wir haben natürlich auch aus den Naturwissenschaften, aus der Psychologie Mitglieder dabei und wir bestimmen die Zukunft unseres Faches. Und uns wird in der DDG die Tür geöffnet, auch uns mehr noch über die AG hinaus einzubringen. Aber wir können hier wirklich was bewegen, das will ich damit sagen. Und jeder und jede, die mit uns da so die Zukunft mitgestalten will, ist einfach herzlich willkommen.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch und für Ihr, euer tolles Engagement für den Nachwuchs auf diabetologischer Seite oder auch endokrinologischer Seite. Wirklich ganz beeindruckend, wie viel Energie ihr da reinsteckt und es hat ja auch schon Früchte getragen, würde ich sagen.
Wir wünschen euch weiterhin und Ihnen weiterhin viel Erfolg. Wir hören uns ja beim Diabeteskongress in Berlin sicher im Mai. Das ist ja jetzt schon eine gute Tradition geworden mittlerweile mit dem Nachwuchs. Das war O-Ton Diabetologie, diesmal live von der Diabetes-Haupttagung 2025 in Mannheim. Unser Dank geht wie immer an unsere Gäste und an unser Team im Hintergrund. Und wir sagen bis bald, nämlich Nicole Finkenauer und
Günther Nuber,
Jochen Seuf,
Laura Landwehr
und Jonas Laser.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-ExpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetes-Teams sowie Medizinstudierende und Interessierte.
Dieser Podcast ist werbefinanziert. Wenn Sie in unserem Podcast Werbung schalten wollen, schreiben Sie uns gern unter podcast-vermarktung@metrics.group.
We care for Media Solutions.